Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine relativ bekannte, aber auch etwas unbequeme Geschichte ist uns durch die Ordnung unserer Kirche für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis vorgegeben. Die Geschichte ist ein Gleichnis, korrekter eine Beispielerzählung, die Lukas, der Evangelist, uns überliefert hat im 16. Kapitel seines Evangeliums in den Versen 19 bis 31. Ich lese zunächst den ersten Teil. Jesus sprach: Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren, und er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Barmherziger Gott, Vater im Himmel, hilf, dass wir dein Wort recht hören, dass es uns zu Herzen geht und dass es uns bewegt, dass wir es auch tun. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen die Geschichte als unbequem angekündigt. Aber im ersten Teil, da geht's noch. Da ist sogar ein richtig schönes Bild dabei. Das Bild von Abrahams Schoß. Dieses Bild ist sprichwörtlich geworden bei uns und hat sogar in den Duden geschafft. Im Internet definiert der Duden Abrahams Schoß so, umgangssprachlich, sicher und geborgen, gut aufgehoben. Sicher und geborgen, gut aufgehoben. Abrahams Schoß ist also ein schönes Bild für Geborgenheit und Schutz. Sicher wie in Abrahams Schoß, das wünschen wir nicht nur unseren Kindern. Und das würden sich auch die wünschen, die derzeit gar nicht sicher sind, immer bedroht und bedrängt von den Bomben und Raketen Putins. Was für ein Kontrast hier, der Lärm des Krieges und dort in unserer biblischen Geschichte die paradiesische Ruhe in Abrahams Schoß. Unsicherheit und Bedrängnis hat auch der Mensch in unserem Gleichnis erfahren, bevor er zu Abrahams Schoß kam. Er hat in seinem Leben zuvor Erfahrungen gemacht, die wir keinem von uns wünschen würden. Er war einer, der ganz unten angekommen war, völlig verarmt, aufs Betteln angewiesen, dazu noch krank und von Geschwüren bedeckt. Und zu der Zeit, da hatte man noch so diese Einstellung, wenn einer krank ist, ja, dann stimmt auch irgendwas mit seinem Glauben nicht. Der hat es verdient, so dachte man damals. Im Kontrast dazu der Reiche. Er kleidet sich in absoluten Luxus, Purpur, das war das Teuerste, was es gab. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. War der Arme ganz unten angekommen, so war der Reiche ganz oben. Er hatte keine Sorge um Kleidung, Essen und Trinken. Sein Leben war alle Zeit ein Fest. Und wenn der Baden-Baden besucht hätte, da wäre Brenners Parkhotel das Mindeste gewesen mit eigener Zimmerflucht und persönlicher Bedienung. Dass der Reiche irgendwie böse gewesen wäre, das wird gar nicht gesagt. Er lebte eben sein Leben im Luxus, der andere, der Arme, lebte sein Leben im Elend. So leben die beiden in nächster Nähe zueinander, aber ohne jeglichen Kontakt. Jedoch eines muss die Zuhörer Jesu schon von Anfang der Geschichte an hellhörig gemacht haben. Der Reiche trägt keinen Namen. Irgendein Reicher ist er. Es könnte der oder jener gewesen sein. Sein Reichtum ist das Einzige, was ihn kennzeichnet. Der Arme aber, der hat einen Namen. Und wenn man weiß, dass beim Evangelisten Lukas die Namen immer auch eine Bedeutung haben, dann hört man genauer hin. Lazarus heißt der zu Deutsch. Gott hat geholfen. Lazarus ist ganz unten angekommen. Keiner beachtet ihn weiter, außer den Hunden, die damals nicht so beliebt waren wie bei uns heute. Hunde galten in Israel als unrein, vor denen musste man sich fernhalten, sonst wurde man selber unrein. Und unrein hieß nicht nur dreckig, unrein hieß, Gott mag das nicht. Wer unrein ist, darf nicht in den Gottesdienst zum Tempel, der ist von Gott getrennt. Also Lazarus lebt im Dreck, verfault am lebendigen Leib, die unreinen Hunde legen seine offenen Geschwüre, schlimmer kann's nicht mehr kommen. Und doch, trotz allem hat er diesen verheißungsvollen Namen. Gott hat geholfen. Sein Name sagt, Gott gibt ihn nicht preis. Gott hört ihn, Gott sieht ihn. Gott hat ein Herz für ihn und wenn alle ihn verlassen und vergessen, Gott nicht. Und als er gestorben ist, tragen ihn die Engel in den Schoß Abrahams, in dem er für immer gut aufgehoben ist. Das ist die Umkehrung dessen, was bei uns Menschen üblich ist. Bei uns haben die Reichen, einen Berühmten, ein Gesicht. Und das Gesicht erscheint dann in Zeitungen, sozialen Netzwerken und im Fernsehen. Bei Jesus bleibt der Reiche anonym. Aber der Arme wird gewürdigt. Sein Name zeigt, wie Gott zu ihm steht. Gott hat geholfen. Nun könnte man meinen, das ist so eine typische Vertröstung der Kirche. Auf Erden geht es dem Lazarus schlecht, da verspricht man ihm eben was Besseres hinterher. So hat es Karl Marx gesehen, als er sagte, Religion sei Opium des Volkes, schläfe die Armen ein mit leeren Versprechungen auf einen besseren Himmel, damit sie sich nicht wehren gegen ihre Lage. Aber wer an den Himmel nicht glaubt, der muss alles auf dieser Erde regeln. Und er wird dabei verzweifeln. Was hätte dem Lazarus so eine Rede gebracht? Er war ganz am Ende. Auf die Aufforderung hilft derselbe, hätte er nicht einmal mit einem müden Lächeln reagiert. Sein Name gab ihm die Kraft, nicht zu verzweifeln. Gott hat geholfen. Sollen wir den Christen in Nigeria, die von islamistischen Mörderbanden verfolgt, entführt, vergewaltigt und getötet werden, sagen, das, was ihr jetzt erlebt, ist das Einzige, was es gibt? Und wenn ihr euch nicht wehrt, seid ihr auch noch schuld an der Lage? Da scheint es mir doch tröstlicher, nicht vertrösten, sondern trösten darauf zu verweisen, dass es einen Gott gibt, der auch die Elenden annimmt, wenn ihr Leiden auf dieser Erde zu Ende gegangen ist. Sonst kommt zum Elend noch die absolute Hoffnungslosigkeit dazu. Trotzdem, das Gleichnis zielt nicht auf eine topografische Schilderung des Paradieses. Die Geschichte ist ein Gleichnis. Sie zielt auf unser Verhalten jetzt in der Gegenwart. Mit Gleichnissen wollte Jesus immer erreichen, dass die Leute zum Nachdenken kommen, dass sie motiviert werden, umzukehren und etwas zu tun. Der Name des Lazarus zeigt es ganz deutlich. Gott will, dass den Armen und Elenden geholfen wird. Im Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge scheint das in Europa und bei uns angekommen zu sein. Aber unsere Festung Europa wird für andere Flüchtlinge, etwa aus Afrika, weiterhin abgeschirmt. Die Bilder der Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer sind zwar bei den Medien in den Hintergrund getreten, aber es gibt sie nach wie vor. Es sind die Armen vor Europas Tür, die darauf warten, dass sie die Brosamen von den Tischen der wohlhabenden Länder bekommen. Zurück zum Gleichnis. Wie der arme Lazarus, so stirbt auch der Reiche. Noch einmal, es wird nicht gesagt, dass der Reiche irgendwie böse war. Er hat auch dem Lazarus nichts getan. Vielleicht hat er halt so gelebt wie viele unter uns. Was wir uns selbst durch ehrliche Arbeit erworben haben, können wir ja schließlich auch guten Gewissens genießen. Geht schließlich niemandem was an. Aber Jesus sagt, die anderen gehen dich sehr wohl was an. Verstörend ist, wie die Geschichte weitergeht. Lazarus und der Reiche sterben. Beide, Lazarus, der ganz unten gewesen war, wird von den Engeln nach oben zu Abraham gebracht. Der Reiche stirbt auch und wird begraben. Und so geht's weiter. Lukas berichtet, als er der Reiche nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine so große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Was ist passiert? Alles kehrt sich um. Der Arme hat die Hölle auf Erden erlebt, der Reiche hatte auf Erden im Himmel gelebt, den Armen gar nicht wahrgenommen, hatte halt so für sich und seinen Lebensstandard gesorgt, und nun erlebt der Reiche die Hölle und der Arme kann ihm nicht helfen. Das ist die Botschaft des Gleichnisses: Dem Notleidenden soll hier und jetzt auf dieser Erde geholfen werden. Nicht, dass man wartet bis irgendwann. Auch als der Reiche darum bittet, dass seine Familie gewarnt und ermahnt wird, bekommt er zur Antwort: Sie müssen nicht gewarnt werden. Sie haben eigentlich das, was sie brauchen. Mose und die Propheten haben ihnen Gottes Willen kundgetan. Hören, umkehren und folgen müssen sie schon selber. Aber, sagt der Reiche, wenn einer von den Toten käme, auf den würden sie hören. Antwort: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Als der Evangelist Lukas dieses Gleichnis Jesu aufschreibt, da weiß er schon, wie wenig sie auf den gehört haben, der von den Toten auferstanden ist. Jesus, der uns zur Umkehr ruft und der gesagt hat: Was ihr getan habt, dem Geringsten unter meinen Brüdern, das habt ihr mir getan. Und doch resigniert Lukas nicht, sondern überliefert uns diese Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und zwar nicht zur Vertröstung auf ein besseres Jenseits für die zu kurz kommenden, sondern um aufzurütteln, dass ihnen jetzt und hier geholfen wird. Er ist überzeugt, Umkehr ist nötig, aber Umkehr ist auch möglich. Es geht nicht um ein besseres Jenseits, es geht um ein besseres Diesseits. Die Geschichte will uns ablenken von der Weisheit des Spruchs: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Und beachten wir es wohl, sie ruft uns zur Umkehr von einem Denken nach dem Slogan: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die Botschaft Jesu in unserem Gleichnis schärft uns ein: Es geht jetzt nicht so weiter wie bisher. Wenn die Armen in ihrer Hölle zugrunde gehen, dann wehe den Reichen, die etwas zur Hand haben, mit dem sie den Armen beistehen könnten, es aber nicht tun. Also, es geht nicht um die Verteufelung des Reichtums, es geht um den Umgang damit. Um Umgang mit denen, die die Hilfe nötig haben. Und reich im Sinne des Gleichnisses ist einer, der helfen kann, das aber nicht tut, weil er nur an sich selber denkt, weil er nur sich sieht und deshalb den anderen übersieht. Wir haben es in der Schriftlesung gehört: Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir leben als Christen in der Dimension der Liebe Gottes, in der wir geborgen sind wie in Abrahams Schoß. Diese Liebe nimmt uns aber auch in Anspruch. Johannes schreibt auch: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Liebe ist orientiert hin auf den anderen. Liebe für sich allein bringt nichts, wäre autistisches Drehen um sich selber. Die Liebe aber entspricht uns Menschen als soziale Wesen. Ich weiß alles, was ich tue, aber eben auch alles, was ich lasse. Das hat Auswirkungen auf andere Menschen. Darum lebe ich nicht nur für mich, sondern in Zuwendung zum anderen. Behalte ich mich wie der Reiche, tue ich Dinge nicht aus Liebe, sondern nur für mich. Tue ich die Dinge aus Liebe, verschließe ich mein Herz nicht vor dem, der mich braucht, sondern wende mich ihm zu. Und das tut allen miteinander gut. Eine Geschichte mag das illustrieren, kennen einige von Ihnen vielleicht schon. Es wird erzählt, ein Rabbi bat Gott einmal darum, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab ihm den Propheten Elia als Führer mit. Elia führte den Rabbi zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht stand. Rundum saßen Leute mit langen Löffeln und schöpften alle aus dem Topf. Aber die Leute sahen blass und mager und elend aus. Es herrschte eisige Stille, denn die Stiele der Löffel waren so lang, dass sie das herrliche Essen gar nicht in ihren Mund bringen konnten. Als die beiden Besucher wieder draußen waren, fragte der Rabbi den Propheten, welch ein seltsamer Ort das gewesen sei. Das war die Hölle, sagte er. Darauf führte Elia den Rabbi in einen zweiten Raum, der genauso aussah wie der erste. In der Mitte brannte ein Feuer und kochte ein köstliches Essen. Leute saßen herum mit langen Löffeln in der Hand. Aber sie waren alle gut genährt, gesund und glücklich. Sie unterhielten sich angeregt. Sie versuchten nicht, sich selber zu füttern, sondern benutzten die langen Löffel, um sich gegenseitig Essen zu geben. Dieser Raum war der Himmel. Die Menschen der ersten Gruppe haben nur für sich selbst gelebt, sich selbst gesehen und sind verkümmert. Die Menschen der zweiten Gruppe haben in Liebe gehandelt und wurden damit auch selber froh und zufrieden. Amen. Und jetzt singen wir aus dem blauen Buch das Lied 198.